Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Fake-Apps, die Spaß am Konsum ermöglichen, ohne dass Geld fließt. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um das goldene Zeitalter des koreanischen Films. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Für neuen Entwicklungssprung, Präsident Yi setzt auf Halbleiter und KI. Seoul protestiert bei China und Russland wegen Verletzung von Luftraumüberwachungszone. Außenminister Cho trifft Japans Verteidigungsminister. Präsident Lee Jae-myung hat Halbleiter, physische KI und KI-Rechenzentren zu 3 Achsen für einen großen Sprung der Nation nach vorne erklärt. Die Republik Korea stehe am Wendepunkt für einen neuen großen Sprung, sagte er am Montag bei der Präsentation von 3 Megaprojekten hierfür am Präsidentensitz in Seoul. Dazu zählt auch die Förderung der Halbleiterindustrie. Yi forderte, dass entsprechend der explosionsartig steigenden Halbleiternachfrage schnell neue Produktionsstützpunkte fertiggestellt werden müssten. Mit massiven neuen Investitionen in der südwestlichen Region müsse rechtzeitig eine überwältigende Versorgungskapazität sichergestellt werden. Er forderte mehr Tempo für neue Anlagen mit dem Verweis darauf, dass die bestehenden Anlagen hauptsächlich in Yongin und Pyeongtaek bereits an ihre Grenzen stoßen. Auch erklärte ihr, sei an der Zeit, einen Tugendkreislauf zu schaffen, in dem mit physischer KI an Industriestätten gesammelte Daten in Rechenzentren zusammengeführt würden und zu Innovationen in der Industrie führten. Der Bau von Rechenzentren im ganzen Land sei hierfür eine wichtige Aufgabe. Der Staatschef sagte, die Präsentation sei insofern von besonderer Bedeutung, als eine ausgewogene Entwicklung und die Nachfrage nach neuen KI- und Halbleiterzentren miteinander im Einklang stünden. Damit betonte er, dass die Investitionen im Südwesten das Ergebnis übereinstimmender Interessen von Regierung und Unternehmen seien. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat bei China und Russland Protest gegen den unbefugten Eintritt mehrerer Militärflugzeuge in die Luftraumüberwachungszone Südkoreas KDIS am Samstag erhoben. Nach Angaben des Ministeriums legte Lee Kwang-suk, Generaldirektor für internationale Politik, am Sonntag bei den chinesischen und russischen Verteidigungsattachés in Südkorea scharfen Protest ein. Er forderte, eine Wiederholung ähnlicher Vorfälle zu verhindern. Laut dem Militär waren am Samstagvormittag über 10 chinesische und russische Militärflugzeuge der Reihe nach in die KDIS über dem Ost- und Südmeer eingeflogen und hatten das Gebiet später wieder verlassen. Dabei kam es aber nicht zu einer Luftraumverletzung. Das Militär schickte jedoch Kampfjets der Luftwaffe los, um taktische Maßnahmen in Vorbereitung auf Eventualfälle zu ergreifen. Außenminister Cho Hyun ist am Sonntag in Seoul mit dem japanischen Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi zusammengetroffen. Während des Treffens stellte Cho fest, dass sich auch der bilaterale Austausch im Verteidigungsbereich aktiv gestalte, während die Pendeldiplomatie zwischen Südkorea und Japan die Zusammenarbeit auf jeder Ebene vorantreibe. Angesichts der sich rapide verändernden internationalen Lage werde eine Zusammenarbeit als enge Nachbarn immer notwendiger, sagte er. Der südkoreanische Außenminister erinnerte sein Gegenüber daran, dass die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan eine Angelegenheit sei, die mit Gefühlen des koreanischen Volkes zusammenhänge. Er betonte, dass beide Länder die praktische Kooperation in einer Weise ausbauen müssten, dass die Bevölkerung dies spüren könne. Das fünfte Treffen der trilateralen diplomatischen Arbeitsgruppe Südkoreas, der USA und Japans zu den Cyberbedrohungen aus Nordkorea hat am 25. und 26. Juni in Washington stattgefunden. Das gab das südkoreanische Außenministerium am Samstag bekannt. Den Co-Vorsitz führten Paek Yong-jin, Generaldirektor für die Politik der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, David Wilsoul, stellvertretender Abteilungsleiter für Korea und Japan im Büro für Ostasien und Pazifik im US-Außenministerium, sowie Fumito Miyake, Botschafter für die Cyberpolitik im japanischen Außenministerium. Die drei Seiten tauschten ihre Einschätzungen zu den Entwicklungen bei Nordkoreas illegalen Cyberaktivitäten aus, darunter Kryptowährungsdiebstähle, Geldwäsche sowie Tätigkeiten von IT-Fachkräften. Sie erörterten, wie sie im Zuge ihrer Kooperation dagegen vorgehen könnten. Die südkoreanische Regierung will dem von starken Erdbeben heimgesuchten Venezuela humanitäre Hilfe leisten. Das Außenministerium gab am Freitag die Entscheidung bekannt, humanitäre Hilfe in Höhe von 5 Millionen Dollar über in Venezuela tätige internationale Organisationen bereitzustellen. Damit sollen die Soforthilfe und ein baldiger Wiederaufbau unterstützt werden. Bei den schweren Erdbeben wurden zahlreiche Menschen getötet und verletzt, außerdem entstand hoher Sachschaden. Das Ressort äußerte darüber hinaus die Hoffnung, dass die Bewohner der betroffenen Gebiete möglichst schnell in einen normalen Alltag zurückfinden. Das südamerikanische Land wurde am Mittwoch von zwei schweren Erdbeben mit einer Stärke von über 7 erschüttert. Bis Sonntag wurden nach venezolanischen Angaben 1450 Todesopfer gemeldet. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden noch etwa 50.000 Menschen vermisst. Präsident Lee Jae-myung hat am Sonntag sein Engagement für eine Lösung der Frage der von Nordkorea während des Koreakriegs entführten Südkoreaner zugesichert. Die Regierung werde nicht zulassen, dass die Angelegenheit in der Geschichte begraben werde, erklärte er am Sonntag in seiner vom Vize-Vereinigungsminister Kim Nam-jung verlesenen Ansprache bei einer Veranstaltung zum Gedenktag für die von Nordkorea während des Koreakriegs Entführten in Paju. Die Regierung werde durch Erinnern, Dokumentieren, Aufklären und Forschen sowie durch Kommunikation und Solidarität dafür sorgen, dass die Angelegenheit als Aufgabe wahrgenommen werde, die die südkoreanische Gesellschaft unbedingt bewältigen müsse. Durch Dialog und Zusammenarbeit werde sie Anstrengungen für eine praktische Lösung unternehmen, erklärte sie. Nordkorea hat Resolute Dragon, ein jährliches gemeinsames Militärmanöver zwischen den japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräften und der US-Marineinfanterie angeprangert. Es stelle ein rücksichtsloses Vorgehen eines Kriegsverlierers dar, der eine günstige Gelegenheit für eine neue Aggression suche, kritisierte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in einem Kommentar Montag. Resolute Dragon sei eine Kriegsübung, bei der durchaus reale Kämpfe simuliert würden. Dadurch verbessere Japan seine Fähigkeit zu Aggressionen ständig, so die Nachrichtenagentur. KCNA warf Japan vor, die Sicherheitslage in der Region durch die weitere Vertiefung seiner militärischen Beziehungen zu den USA zu verschärfen. Dabei wurde die im Februar durchgeführte gemeinsame Übung beider Länder Iron Fist erwähnt. In dem Kommentar konzentrierte sich Nordkorea auf Kritik an Japan. Direkte Kritik an den USA gibt es hingegen nicht. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist Südkorea bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Die von Trainer Hong Myung-bo betreute südkoreanische Nationalmannschaft zählt nach den Ergebnissen der Spiele der Gruppe K am Sonntag koreanischer Zeit nicht mehr zu den 8 besten Gruppendritten, die sich für die Runde der letzten 32 qualifizieren. Damit steht das Ausscheiden Südkoreas fest. Zuletzt schied Südkorea bei der WM 2018 in Russland bereits in der Gruppenphase aus. Es ist das 9. Mal, dass Südkorea in der Gruppenphase der WM ausgeschieden ist. Unterdessen erklärte Trainer Hung nach dem frühen Ausscheiden seinen Rücktritt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um die 1960er Jahre, das goldene Zeitalter des koreanischen Films. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören das Fotostudio der Träume von Kang Sol-jun vor. Am Mittwoch beleuchten wir in Schritte zur Wiedervereinigung Sommerkatastrophen in Nordkorea. Am Donnerstag hören Sie Musik verbindet Lieder von der Insel Jeju. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern zu nah ein Gespräch mit Idile Klada, Mitglied des koreanischen Muak-Tanzensembles Berlin. Am Samstag und Sonntag hören Sie unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt die Kangyonga ganz herzlich zur Kreuzung quer durch Korea. In der heutigen Ausgabe berichten wir über eine neulich veröffentlichte Statistik, aus der hervorgeht, dass die von Männern geleistete Hausarbeit insgesamt mehr geworden ist. Frauen aber nach wie vor den Hauptteil der Belastung tragen. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es um sogenannte Fake-Apps, die ein ähnliches Gefühl der Befriedigung wie ein tatsächlicher Konsum vermitteln, ohne dass man die gekauften Produkte tatsächlich bezahlt. Zum Schluss hören Sie den Ausdruck der Woche. Vorerst aber etwas Musik. Tiara singt Lovey Dovey. Das Volumen der von Männern geleisteten unbezahlten Hausarbeit ist in den vergangenen 5 Jahren in Korea um mehr als 35% gestiegen. Allerdings entfielen nach wie vor über 73% der gesamten Hausarbeit auf Frauen. Die geschlechtsspezifische Kluft bleibt damit weiterhin groß. Die Belastung von Frauen durch Hausarbeit, darunter Putzen und Kinderbetreuung, reicht bis ins Alter von 84 Jahren. In der Altersgruppe mit dem höchsten Aufwand für die Hausarbeit leisten Frauen zudem 7,7 Mal mehr Hausarbeit als Männer. Dies geht aus der nationalen Transferrechnung NTTA hervor, welche das staatliche Datenamt vor einigen Tagen veröffentlicht hatte. Die NTTA ist eine Statistik, die Produktion, Konsum und Transferströme unbezahlter Hausarbeit, die nicht in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einfließt, nach Alter und Geschlecht erfasst. Sie ermöglicht es, die im Lebenslauf entstehenden Defizite und Überschüsse einer Person zu erfassen, die sich aus der Differenz zwischen Konsum und Produktion von Hausarbeit ergeben. Auch können generationsübergreifende Umverteilungsströme der Ressourcen nachvollzogen werden, mit denen diese Defizite ausgeglichen werden. Die diesmal veröffentlichte Statistik ist die erste, in der die 2025 herausgegebenen Richtlinien der Vereinten Nationen berücksichtigt und als staatliche Statistik erstmals anerkannt wurden. Nach Stand von 2024 betrug der Gesamtwert der von Männern geleisteten Hausarbeit insgesamt 156,6 Billionen Won oder umgerechnet 89,3 Milliarden Euro. Verglichen mit dem Jahr 2019 ist dies ein Zuwachs von 35,3%. Im selben Zeitraum belief sich der Gesamtwert der von Frauen geleisteten Hausarbeit auf 425,8 Billionen Won oder 248,6 Milliarden Euro und ist damit nur um 15,2% gewachsen. Die Wachstumsquote des Gesamtwerts der von Männern geleisteten Hausarbeit ist damit mehr als doppelt so hoch wie der von Frauen. Betrachtet man jedoch die Gesamtmenge der von Frauen verrichteten Hausarbeit, wird deutlich, dass Frauen eine um ein Vielfaches größere Last tragen. Von dem gesamten Wert der im Jahr 2024 geleisteten Hausarbeit in Höhe von 582,4 Billionen Won entfielen 73,1% auf Frauen. 3/4 der gesamten Hausarbeit wird demnach nach wie vor von Frauen geleistet. Nach einzelnen Bereichen betrachtet, stieg die von Männern geleistete Hausarbeit im Bereich Haushaltsführung wie Putzen und Essenszubereitung im Vergleich zu vor 5 Jahren um 43,6%. Um 13,9% stieg die Beteiligung der Männer an der Betreuung der Familie oder Haushaltsangehörigen. Die Frauen leisteten im Bereich der Haushaltsführung um 20,6% mehr Arbeit, während sie im Bereich der Betreuung und Pflege von Familienangehörigen um 4% entlastet wurden. Die Zeit und die Menge der Hausarbeit, die den Frauen während ihres ganzen Lebens auf den Schultern lastet, ist viel größer und länger als die der Männer. Übersteigt der Konsum von Hausarbeit deren Produktion, entsteht ein Defizit. Übersteigt dagegen die Produktion den Konsum, ergibt sich ein Überschuss. Ein Überschuss kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass eine Person im Haushalt als Hauptverantwortliche für die Hausarbeit auch den Anteil anderer Haushaltsmitglieder mit übernimmt. Männer stehen ab dem Alter von 32 Jahren auf der Plusseite. Ab dem Alter von 44 Jahren rutschen sie ins Defizit. Frauen hingegen weisen ab dem Alter von 26 Jahren einen Überschuss auf. Erst ab dem Alter von 84 Jahren entsteht bei der Menge der Hausarbeit, die sie verrichten, ein Defizit. Die Überschussphase der Männer dauerte 12 Jahre, während sie bei Frauen 58 Jahre betrug und damit 4,8 Mal so lang war wie bei den Männern. Verglichen mit vor 5 Jahren ist die Überschussphase der Männer um 4 Jahre länger und die der Frauen um 3 Jahre kürzer geworden. Die aktuelle Statistik zeigt zudem, wie sich gesellschaftliche Entwicklungen wie die Alterung der Bevölkerung, eine spätere Heirat und eine späte Geburt des ersten Kindes auf die Hausarbeit ausgewirkt haben. Vor allem der Produktionswert bei Menschen über 65 Jahren ist im Vergleich zu vor 5 Jahren um 55% drastisch gestiegen. Im Bereich der Haushaltsführung ist der von alten Menschen geleistete Produktionswert um 55,9% gestiegen. Je älter die Mitglieder eines Haushalts, desto höher ist der Anteil der Alleinstehenden oder bestehend aus nur einem Ehepaar mit über 70% sehr hoch. Die Daten zeigen, dass es in diesen Haushalten einen hohen Bedarf an Hausarbeit gibt, das heißt, die alten Menschen ihr Essen selbst zubereiten und selbst putzen müssen. Im Bereich der Betreuung von Familienangehörigen stieg die Menge der von Senioren geleisteten Arbeit um 34,3%. Ein Grund dafür ist, dass der Anteil der alten Menschen, die ihren alt gewordenen Ehepartner betreuen, um 54% gestiegen ist. Auch die Betreuung von Enkelkindern stieg um 21,2%. Der Anstieg der Betreuung von Enkelkindern durch Großeltern wird als Folge der späteren Heirat und der späteren Geburt von Kindern in der Elterngeneration interpretiert. Mit der verspäteten Heirat und Geburten hat sich auch der Zeitpunkt, an dem die meiste Hausarbeit geleistet wird, pro Person von 37 auf 40 Jahre verschoben. Auch das Alter, in dem Überschüsse geleistet werden, verschob sich um 10 Jahre von 25 bis 44 Jahre auf 35 bis 54 Jahre. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Hong Byung-bo, der Trainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, hat nach dem verpassten Einzug in die Runde der letzten 32 der WM 2026 in Nord- und Mittelamerika die Verantwortung für das enttäuschende Abschneiden übernommen und ist von seinem Amt zurückgetreten.
Trainer Hong gab einen Tag, nachdem das Ausscheiden in der Gruppenphase feststand, vor der Presse seine Absicht bekannt, vom Amt des Nationaltrainers zurückzutreten. Er sagt, er wolle sich bei den Bürgern aufrichtig für das schlechte Ergebnis entschuldigen. Er lege sein Amt nieder, aber seine Verbundenheit mit dem koreanischen Fußball bleibe bestehen. Er werde der Nationalmannschaft aus tiefstem Herzen die Daumen drücken und hoffen, dass sie sich wieder zu einer Mannschaft entwickelt, die das Vertrauen und die Liebe der Bevölkerung gewinnt. Hong wurde im Juli 2024 verpflichtet und sollte ursprünglich bis zum Asiencup im Januar 2027 als Nationaltrainer arbeiten. Nachdem es der Mannschaft nicht gelungen ist, in die Runde der letzten 32 zu kommen, tritt er ein halbes Jahr früher zurück.
Südkorea konkurrierte in der Gruppe A mit Gastgeber Mexiko, Tschechien und Südafrika und beendete die Gruppenphase auf Platz 3. Das erste Spiel gegen Tschechien gewann sie zwar mit 2:1, das zweite Spiel gegen Mexiko verlor sie aber mit 0:1. Auch das letzte Spiel in der Gruppenphase gegen Südafrika, für das ein Unentschieden gereicht hätte, endete mit einer 0:1 Niederlage für Südkorea. Im Wettkampf zwischen den 12 Drittplatzierten rutschte Südkorea auf Platz 10 ab und verpasste damit den Einzug in die Runde der letzten 32. Bei der erstmals auf 48 Mannschaften erweiterten Weltmeisterschaft belegte Südkorea in der Endabrechnung den 34. Rang.
Hong Myung-bo ist in Korea der erste Trainer, der zweimal bei einer Fußball-WM die Nationalmannschaft betreut hatte. Bereits 2014 in Brasilien hatte die Mannschaft unter seiner Führung mit einem miserablen Ergebnis von einem Unentschieden und 2 Niederlagen die Fans enttäuscht. Im Zuge seiner Ernennung zum Cheftrainer geriet Hong Myung-bo wegen Vorwürfen mangelnder Fairness in die Kritik. Er musste die WM-Qualifikation und die Endrunde bestreiten, ohne dabei jemals die Vollunterstützung der Fans zu haben. Damals kam der Verdacht auf, dass ein Ausschuss des koreanischen Fußballverbands für mehr Qualität der Nationalmannschaft andere Kandidaten nicht ausreichend geprüft und Hong Myung-bo vorzeitig ausgewählt habe. Er musste sogar vor dem Parlament zu einer Anhörung erscheinen, was für ihn eine große Demütigung bedeutete.
Zuletzt war Südkorea bei der WM in Russland 2018 schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Hong Myung-bo wollte nach den Turnieren 2010 in Südafrika und 2022 in Katar zum dritten Mal in der Geschichte und zum zweiten Mal in Folge bei einer Weltmeisterschaft außerhalb des eigenen Landes ins Achtelfinale einziehen. Dieses Ziel verfehlte das Team jedoch. Und hier ist die nächste Meldung. Südkoreas Fechter haben erneut bewiesen, dass sie zur Spitze Asiens gehören.
Die südkoreanische Auswahl der Frauen mit Song Se-ra, Yi Hae-in, Im Tae-hi und Yang Seung-hae hat bei den Asienmeisterschaften im Degen-Mannschaftswettkampf der Frauen den Titel geholt. Im Finale des Turniers in Neu-Delhi bezwangen sie die Gegnerinnen aus China mit 44-43. Bei den letzten Asienmeisterschaften hatte Südkorea gegen China noch verloren. Jetzt ist es den Degenfechterinnen gelungen, Revanche zu nehmen und sich nach einem dramatischen Kampf die Goldmedaille zu sichern. Die Männermannschaft im Fechten verlor im Halbfinale gegen Hongkong und musste sich mit Bronze begnügen. Die Auswahl der Frauen sowie der Männer im Säbel gewann die Goldmedaille im Mannschaftswettkampf. Die Männer belegten im Degen und die Frauen im Florett jeweils den dritten Platz im Mannschaftswettkampf. Somit gewann Südkorea beim diesmaligen Turnier 4 Gold, 1 Silber und 7 Bronzemedaillen. Sämtliche Teilnehmer des Turniers konnten eine Medaille gewinnen.
Südkoreas Fechter waren in einer unruhigen Stimmung und unter schwachen Bedingungen angetreten. Trotzdem konnten sie sich bei der Asienmeisterschaften von ihrer besten Seite zeigen und ihre Spitzenstellung in Asien eindrucksvoll unter Beweis stellen. Wegen Demonstrationen, die wegen des Stimmzettelmangels bei den Kommunalwahlen am 3. Juni ausgelöst wurden, gerieten die Fechter in eine Krisensituation. Die Handballarena wurde gesperrt und die Athleten hatten Probleme, einen Raum zum Trainieren zu finden. Darüber hinaus wurden Verwaltungsabläufe gelähmt und die Regelung erlassen, dass keine Ausstattung mit nach draußen genommen werden dürfe. Die Fechtsportler konnten persönliche Ausrüstung, wie zum Beispiel ihre Waffen, nicht mitnehmen und mussten sich Ersatz beschaffen.
Verbandspräsident Jae Shin-won soll noch am ersten Tag des Turniers den Wettkampfort aufgesucht und die Athleten nach Kräften unterstützt haben. Auch in der Notsituation beruhigte Che die Athleten, indem er versprach, Fechtwaffen, Fechtanzüge und weitere Ausrüstungsgegenstände notfalls mit Geld aus eigener Tasche zu beschaffen und bereitzustellen. Zudem kümmerte er sich um die Versorgung der Mannschaft mit Mahlzeiten, damit die Sportler bei Kräften blieben.
Und hier die letzte Meldung. Die Weltmeisterschaften im Flossenschwimmen sind gestern zu Ende gegangen. Sie wurden am 24. Juni in Incheon im Park Taehwan Schwimmbad eröffnet und gingen über 5 Tage.
Am letzten Turniertag siegte Kim Jin-young im Oberflächenflossenschwimmen über 100 Meter der Männer mit einem neuen asiatischen Rekord von 34,55 Sekunden. Bei den Frauen gewann im Oberflächenflossenschwimmen über 100 Meter So Hee-jin. Yi Song gewann bei den Männern ebenfalls Silber über 800 Meter mit einer Zeit von 6 Minuten 20,63 Sekunden. Die südkoreanische Auswahl holte bei dem Turnier 7 Gold, 5 Silber und 5 Bronzemedaillen und belegte in der Gesamtwertung Platz 3.
Es wurden auch viele neue Rekorde aufgestellt. Unter anderem gewann Shin Myung-ju im Apnoe-Tauchen mit Flossen über 100 Meter der Männer und stellte mit 30,70 Sekunden einen neuen Weltrekord auf. Hwang Yu-jin gewann im Oberflächenflossenschwimmen der Männer über 50 Meter mit einem neuen asiatischen Rekord von 15,03 Sekunden die Goldmedaille. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Unter jungen Leuten in Korea sind derzeit sogenannte Fake-Liefer-Apps beliebt, die es ermöglichen, den Prozess des Bestellens nachzuvollziehen, obwohl in Wirklichkeit keine Bestellungen getätigt werden. Wie bei einer gewöhnlichen Plattform für Essensbestellung wählt man ein Menü aus und bestellt es. Das Essen kommt aber nicht und es wird auch keine Zahlung vorgenommen. Trotzdem sind die Nutzer sehr zufrieden, weil sie sich kurz sehr wohlfühlen, so als hätten sie wirklich etwas konsumiert. Nutzer können ein fiktives Restaurant und virtuelle Gerichte auswählen, sie in den Warenkorb legen, sowie ihre Adresse und Kontaktdaten eingeben und den Bestellvorgang bis zur Bezahlung abschließen. Eine Bestellung ist auch ohne die Eingabe von Adresse und Kontaktdaten möglich. Nach Abschluss der Bestellung bestätigt das Restaurant den Auftrag, anschließend wird ein virtueller Lieferfahrer zugewiesen. Wie bei einer echten Liefer-App werden die voraussichtliche Lieferzeit und die Routen des Fahrers in Echtzeit angezeigt. Am Ende erhalten die Nutzer eine Benachrichtigung über die angebliche Zustellung der Bestellung. Zudem werden die eingesparten Kosten, die man nicht getätigt hat, sowie die nicht aufgenommenen Kalorien angezeigt. Es gibt auch Shopping-Malls, die den Drang, etwas einzukaufen, unterdrücken. Auf einer von einem Ex-Nutzer eröffneten Website kann man wie bei einer Online-Shopping-Mall Waren in den Warenkorb legen, virtuell abrechnen und sogar eine Bewertung schreiben. Die Waren, die verkauft werden, sind jedoch etwas außergewöhnlich. In der Kategorie elektronische Haushaltsgeräte findet sich ein Gerät zur Überwindung von Zeit und Raum für 10 Millionen Won. Die Nutzer schreiben Bewertungen wie zum Beispiel: Einige Geräte sind von schlechter Qualität. Die Geräusche sind einfach zu laut. Ich habe es auf die Joseon-Zeit eingestellt und bin im Zeitalter der Dinosaurier gelandet und hatte einen Unfall mit einem Brachiosaurus. Die Website wurde inspiriert von der virtuellen japanischen Shopping-Mall Kaukau, die zuvor für viel Gesprächsstoff sorgte. Dieses Phänomen sorgt auch im Ausland für Aufmerksamkeit. Die britische Zeitung The Times berichtete, dass unter der Generation Z in Südkorea falsche Liefer-Apps im Trend liegen. Dabei handelt es sich um sogenannte Dopamin-Websites, die den Nutzern Spaß verschaffen, ohne dass dabei Kosten entstünden oder Kalorien aufgenommen würden oder gesundheitliche Belastungen entstünden. Die Fachzeitschrift für Psychologie Psychology Today schrieb, solche Websites bereiteten die Freude daran, auf eine Bestellung zu warten. Gleichzeitig entstehe kein echter Konsum. Zudem könne ein solcher Verhaltensersatz dazu beitragen, Stress und Einsamkeit zu mindern, sowie Impulskäufe und übermäßigen Konsum einzudämmen, hieß es.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Wer schon einmal jemandem seine Gefühle gestehen wollte, kennt das bestimmt. Im entscheidenden Moment fehlen oft die richtigen Worte. In Korea gibt es dafür einen Ausdruck, den man besonders häufig hört. Sagille? Das Verb sagida bedeutet ursprünglich, eine Beziehung zu jemandem aufzubauen oder sich miteinander anzufreunden. Im heutigen Sprachgebrauch wird es jedoch fast immer verwendet, wenn zwei Menschen ein Paar werden. Fragt also jemand, Narang sagille? Bedeutet das so viel wie, möchtest du mit mir zusammen sein? Neben dieser klassischen Formulierung gibt es auch kreativere Varianten. Zum Beispiel sagen manche scherzhaft, Udi unebutor idil haja, also, lass uns ab heute Tag 1 unserer Beziehung machen. In Korea zählt nämlich der erste Tag einer Beziehung als Tag 1, weshalb diese Formulierung sofort als Liebesgeständnis verstanden wird. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen. One, two, three.
Das war's auch wieder für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Loco singt, ohne dass du es weißt. Und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
넌 지금쯤 어떤 상대와 또 인연을 맺고 있을 수도 있어 이기적이지만 그 인연은 아니길 난 빌어 난 오늘 밤도 너를 떠올려 네가 모르게 yeah. 네가 모르게 난 지금 이 순간에도 어김없이 너를 떠올려 네가 모르게 yeah. 네가 모르게 This song is about you You, 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 but you don't know. This song is about you. You, 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 but you don't know. This song is about you. You, 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 but you don't know. This song is about you. You, 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 but. 생각했었지 이런 애 같긴 인생은 너무 짧다 그런 말을 하긴 난 아직 어린가 봐 너의 말 한마디 아무것도 하지 못하고 있는 나를 알기에 yeah. 걷어내고 싶은 이 마음의 모든 벽 궁금해 그 벽장 속의 모든 것 조금이라도 내가 담겨있을까 아니면 다른 누군가로 가득 차 있을까 분명히 언젠가는 잊혀지겠지 시간은 가고 이 노래가 남겨지겠지 이 감정을 버리고 싶지 않아서 난 끄적였던 가사들을 이곳에다 담았어 넌 지금 나의 모든 것을 벌거벗겨 그래도 난 부끄럽지 않아 당당하게 서있어 하지만 넌 아무것도 보지 못해 지금도 너를 떠올리네 네가 모르게 yeah. 난 오늘 밤도 너를 떠올려 네가 모르게 yeah. 네가 모르게 지금 이 순간에도 어김없이 너를 떠올려
Alltagskoreanisch Plus Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 뭐라 했는데? 내가 뭐라 했는데? Heißt auf Deutsch so viel wie, was habe ich gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Sung Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
Du, wie so? 너 지금 네 얘기하는 거지? 옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술퍼 마시고?
내가 뭐랬는데?
너 사귀던 남자 희진이 맥주집에서 만났댔잖아
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘 완전 취해가지고 다 털어놨어
An einer Stelle sagt Song Mi-jin hier 내가 뭐라 했는데? Was habe ich denn gesagt?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
내가 뭐라 했는데?
Mit 내가 뭐라 했는데 kann man zum einen signalisieren, dass man sich nicht daran erinnern kann, etwas gesagt zu haben. 너 얘기가 달라졌다? 응? 내가 뭐라 했는데? Das hörte sich letztes Mal aber anders an. Wieso? Was hatte ich denn gesagt? Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 얘기가 달라졌다?
내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다.
어? 내가 뭐라 했는데? 너 얘기가 달라졌다?
어? 내가 뭐라 했는데?
너 얘기가 달라졌다?
어? 내가 뭐라 했는데?
Zum anderen kann man damit sicherstellen, dass das Gegenüber einen richtig verstanden hat. 알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해. 내가 뭐라 했는데? Okay, schon gut, mach was du willst. Was habe ich denn gesagt? Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데? 알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
알았어, 알았다고, 네 뜻대로 해.
내가 뭐라 했는데?
Und man kann damit signalisieren, dass man überrascht und betreten ist angesichts der Reaktion des Gegenübers. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데? 너가 화나게 했잖아. Warum bist du wütend? Was habe ich denn gesagt? Du hast mich doch wütend gemacht. Hören Sie zuletzt auch das noch einmal als Beispielkonversation.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아. 왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
왜 화를 내? 내가 뭐라 했는데?
너가 화나게 했잖아.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 뭐라 했는데 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige 14. Folge widmet sich dem goldenen Zeitalter des koreanischen Films in den 1960er Jahren. Die Blütezeit des koreanischen Kinos begann im Jahr 1960 mit dem Film Das Hausmädchen von Regisseur Kim Ki-young. Dieser inzwischen legendäre Film wurde 2012 auch bei einer Vorführung in Paris gezeigt.
Es war ein alter Film, aber jeder konnte sich damit identifizieren. Ein großartiger Film.
La Corée du Sud, sa fabrique, c'est des créateurs.
Koreanische Filme sind so kreativ, dass sie im Laufe der Zeit noch beeindruckender werden.
Das Hausmädchen war auch der Eröffnungsfilm bei der 100-Jahr-Feier des koreanischen Films 2019 in Brasilien.
Das Hausmädchen wurde als Eröffnungsfilm gewählt, weil er ein ikonischer Film ist, der 100 Jahre koreanisches Kino repräsentiert.
In den 1960er Jahren entstanden viele cineastische Meisterwerke. Darunter Kim Ki-youngs Das Hausmädchen, Kang Dae-jins Der Kutscher, Shin Sang-oks Der Untermieter und meine Mutter, Yi Man-hees Der freie Tag und Yoo Hyun-mok's Die verirrte Kugel.
정말 60년대가 양적으로나 질적으로나
In den 1960er Jahren erlebte das koreanische Kino sowohl qualitativ als auch quantitativ einen Höhepunkt.
한국 영화의 그 퀄리티 시네마의 등장.
Es war der Beginn von qualitativ hochwertigem Kino in Korea.
Die 1960er Jahre legten den Grundstein für die Blütezeit des koreanischen Films im 21. Jahrhundert, repräsentiert durch preisgekrönte Werke wie Parasite. Im September 2023 fand im Film at Lincoln Center in Manhattan, New York eine Sonderausstellung mit dem Titel Korean Cinema's Golden Decade, the 1960s statt. Gezeigt wurden 24 klassische koreanische Filme verschiedener Genres, von Action und Thriller bis Horror und Animation. Das Hausmädchen war einer davon.
방금 내 심장은 정전이야.
어. Also.
Dieser Film bekam viel Aufmerksamkeit, als Regisseur Bong Joon-ho ihn nach dem Gewinn der Goldenen Palme in Cannes in seiner Dankesrede erwähnte.
In diesem Jahr feiert der koreanische Film sein 100-jähriges Jubiläum und ich denke, das Festival in Cannes hat dem koreanischen Kino ein großes Geschenk gemacht. Aber ich habe nicht einfach eines Tages begonnen, Filme zu machen. Viele großartige koreanische Regisseure wie Kim Ki-young haben mich inspiriert.
Das Hausmädchen erzählt eine Tragödie um einen wohlhabenden verheirateten Mann, der eine Affäre mit dem jungen Hausmädchen beginnt. Professorin Jongmin Ah von der Songyeol-Universität und Kim Bo-young vom Seoul Art Cinema erklären, wie der Film mit damaligen Normen brach.
Es war nicht nur eine erzieherische Geschichte über Moral. Es war ein eng gewobenes Narrativ über Klassentrennung, sexuelle Begierde, brüchige Beziehungen und die Wut der unteren Klasse. Die Gesellschaftskritik war so scharf, dass der Film sehr modern und anspruchsvoll wirkte. Selbst nach heutigen Maßstäben enthält der Film rebellische Elemente und eine überraschende Handlung. Wenn man ihn ohne Vorwissen sieht, ist man wahrscheinlich schockiert. Man ist erstaunt darüber, dass in den 60er Jahren bereits Dinge gemacht wurden, die selbst heute noch unmöglich scheinen.
Ein weiteres Meisterwerk erschien 1961. Kang Ye-jins Der Kutscher. Kim Sung-ho, einer der besten Schauspieler jener Zeit, spielte darin einen Kutscher mit 4 Kindern. Die älteste Tochter ist in einer gewalttätigen Ehe gefangen, der älteste Sohn besteht die Anwaltsprüfung nicht, die jüngste Tochter wird betrogen, weil sie sich als reich ausgibt und der jüngste Sohn ist ein Schurke. Frau Professor Jongmina erklärt.
Der Film beleuchtet die durch Klassenunterschiede verursachte Angst im Korea der Nachkriegszeit. Der Beruf des Kutschers verschwand mit der Modernisierung, aber wer diesen Beruf ausübte, musste ja seine Familie ernähren. Der bedrohte Status als Ernährer wird sehr gut dargestellt. Die Kinder symbolisieren Unsicherheit und Konflikte, doch am Ende überwindet die Familie gemeinsam ihre Probleme.
Der Film wurde weltberühmt, als er auf der Berlinale 1961 den Silbernen Bären gewann. Kim Bo-nyeon erläutert.
Das Ziel der Berlinale war es, filmische Schätze weltweit zu entdecken. Der Kutscher war eine große Wahl. Er wurde in eine Reihe mit Godard, Kurosawa, Antonioni und Petri gestellt. Ich hatte das Gefühl, dass das koreanische Kino endlich im Weltkino angekommen war.
같이 태엽이 돌아가기 시작하는구나. 약간 이런 생각도 들고 정말 흥미로운 리스트다라는 그런 생각을 했습니다.
제1회 대종상 시상식이 3월 30일 저녁 국립극장에서 대성황을 이룬 가운데 거행되었습니다.
Im März 1962 wurden zum ersten Mal die Taejong-Filmpreise verliehen, auch bekannt als Grand Bell Awards. Preise wurden in 17 Kategorien vergeben, darunter Bester Film für Prinz Yeonsan und Beste Regie für Der Untermieter und meine Mutter, beide von Shin Sang-ok. 1963 folgte der Blue Dragon Film Award. Frau Professor Jung Min-ha erläutert.
Die Taejong-Preise wurden von der Regierung initiiert, während die Blue Dragon Awards von der Zeitung Joseon Ilbo gefördert wurden. Der eine legte besonderen Wert auf Moral, der andere auf Popularität und Stars. Die Taejong-Preise waren für Filmschaffende begehrter, da dem Gewinner das Recht zugesprochen wurde, ausländische Filme zu importieren.
In den 1960er Jahren blühten Literaturverfilmungen. Dazu zählte Yu Hyun-moks Die verirrte Kugel 1961, basierend auf Ibomsons Novelle aus dem Jahr 1959. Hauptfigur ist der Buchhalter Choro, der mit seiner Mutter, seiner Frau, seiner Tochter, seinem arbeitslosen Bruder und seiner Schwester zusammenlebt, die als Prostituierte für amerikanische Soldaten arbeitet. Dargestellt wird die verzweifelte Situation der Menschen in der Nachkriegszeit. Professor Jung Min-ha erläutert.
Das Publikum war nach dem Film zu deprimiert. Da er vor dem düsteren Hintergrund der Nachkriegszeit spielt, wurde er von der 1961 nach dem Militärputsch eingesetzten Regierung verboten, weil er die koreanische Gesellschaft zu pessimistisch darstellte. Doch überraschenderweise erregte der Film internationale Aufmerksamkeit, als er beim San Francisco International Film Festival gezeigt wurde. Später in den späten 1980er und 1990er Jahren, als das Kino zunehmend als soziales oder künstlerisches Medium betrachtet wurde, wurde dieser Film von jungen Filmemachern als Meisterwerk wiederentdeckt.
Joo Sobs Roman Der Untermieter und meine Mutter wurde von Shin Sang-ok 1961 verfilmt. Erzählt aus Sicht der sechsjährigen Oki, schildert der Film die Liebe zwischen ihrer verwitweten Mutter und einem Untermieter. Er beschreibt detailliert und feinfühlig das Gefühl einer Frau zwischen Tradition und Moderne.
Während viele Filme Frauen als aufopferungsvolle Figuren zeigten, so zeigt die Mutter in diesem Film, wenn auch versteckt, ihre widersprüchlichen Gefühle. Es ist interessant zu sehen, wie sie dem Untermieter einen Blick in ihre Sehnsüchte gewährt. Ich habe den Film mit anderen Leuten in New York gesehen und ihnen hat er sehr gut gefallen. Sie sagten mir, es wäre schön, wenn die beiden Hauptcharaktere zusammenkommen könnten. Als ich entgegnete, dass dies nicht eintreten würde, waren sie verärgert über meine Interpretation. Diese Episode zeigt, wie sehr dieser Film in New York geliebt wurde.
그런 리가 없다고 그렇게 해석하지 말라고 막 야단을 치는 그 정도로 이 영화는 큰 사랑을 받았습니다.
Weitere Literaturverfilmungen folgten, etwa Kim Soo-yongs Das Dorf am Meer und Yoo Hyun-mok's Die Töchter des Apothekers Kim nach Park Kyung-ni. Professor Jung erläutert.
Als koreanische Filmemacher großartige heimische Romane in Filme verwandelten, wurden sie dafür gefeiert, qualitativ hochwertige Werke geschaffen zu haben, die es mit europäischen Kunstfilmen aufnehmen konnten und gute literarische Geschichten in eine Nährquelle für das Kino verwandelt zu haben. Die Taejong-Filmpreise etablierten eine Tendenz, die höchsten Auszeichnungen an literarisch basierte Filme zu vergeben. Da die Preisträger das Recht erhielten, ausländische Filme zu importieren, bemühten sich die Filmemacher, hochwertige Produktionen auf Grundlage von Romanen und Novellen zu realisieren. Literaturverfilmungen wurden daher in jener Zeit im Allgemeinen als künstlerische Filme anerkannt.
문예영화를 잘 만들게 됐고, 그 당시에는 문예영화 이꼴 예술영화다 그런 공식이 성립이 됐어요.
Die 1960er Jahre des koreanischen Kinos zeichneten sich aus durch Literaturadaptionen, aber auch durch vielfältige Genres wie Melodram, Action, Komödie, Krieg, Horror und Animation. Anfang der 60er Jahre gab es 300 Kinos und 80 Millionen Tickets pro Jahr. Ende des Jahrzehnts waren es 600 Kinos und 170 Millionen verkaufte Tickets. Professor Jung Min-ha sagt dazu Folgendes.
자기만의 스타일을 갖고 있고 자기만의 주제의식을 꾸준하게 탐색하는
Regisseure, die einen eigenen Stil besitzen und konsequent bestimmte Themen verfolgen, werden in der Regel als große Filmschaffende angesehen. Die 1960er Jahre können als große Ära des koreanischen Kinos bezeichnet werden. Bedeutende koreanische Regisseure wie Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Ji-un und Im Sang-soo wurden alle in den 1960er Jahren geboren. Sie wuchsen mit den Werken von Kim Ki-young, Im An-hee und Yoo Hyun-muk auf und ließen sich von ihnen inspirieren, weshalb viele ihrer Filme eine Hommage an die filmischen Arbeiten der 1960er Jahre darstellen.
자양분으로 삼았던 분들이거든요. 그래서 이 감독들의 영화를 보면 60년대 영화에 대한 오마주들이 굉장히 많죠.
Die 1960er Jahre waren das goldene Zeitalter des koreanischen Films. Die Werke dieser Zeit inspirierten junge Regisseure und trugen zur heutigen weltweiten Beliebtheit koreanischer Filme bei. Sie hörten den 14. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.